Heute ist Pfingsten. Und was feiern wir da? Wenn wir uns unsere christlichen Feste so ansehen, dann gibt es einige Feste, bei denen wir ganz genau wissen, was wir da feiern und warum wir das feiern. Und dann gibt es auch noch Pfingsten. Da ist das dann schon so ein bisschen schwieriger. Klar, bei Pfingsten geht es um die Ausgießung des Heiligen Geistes. Logisch. Und irgendwie geht es auch um die Geburt der Gemeinde. Okay. Aber so wirklich fassen kann man das nicht. Irgendwie bleibt das letztlich doch recht abstrakt. In Apostelgeschichte 2, in den Versen 1 bis 4, da lesen wir: Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das kennen wir. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Was bedeutet das denn eigentlich? Weil das alles so abstrakt ist, habe ich mir gedacht, ich versuche das heute mal so ein bisschen aufzudröseln. Und dazu habe ich euch was mitgebracht und ich hoffe, dass man das auch einigermaßen sehen kann. Ein Glas. Der Jürgen hat schon ganz komisch geguckt. Das ist einfach ein Glas, das ist nichts Besonderes, das ist ein Glas. Also ein Glas. Damit wir aber wirklich verstehen, was das Besondere an Pfingsten ist, muss ich vorne anfangen. Und wenn ich sage vorne, dann meine ich auch vorne. Ganz vorne. Ich stelle das erst nochmal ab. Und wenn wir ganz vorne anfangen, dann lesen wir in 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Gott schuf die Erde. Und sie war leer. Genau wie mein Glas. Leer. Aber leer ist nicht gleich leer. Denn wenn wir uns Vers 2 genauer ansehen, dann erkennen wir, so ganz leer war die Erde nicht. Gott war da. Der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Oder ja, obwohl die Erde leer war, war Gottes Geist schon da. Wir können uns das auch am Anfang des Johannesevangeliums ansehen. Da schreibt der Apostel in Johannes 1, Vers 1 bis 5: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Auch hier sehen wir, dass am Anfang nicht alles ganz leer war. Die Erde war leer, ja. Aber im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und wenn wir uns noch ein bisschen, wenn wir noch ein bisschen weiterlesen würden, dann würden wir sehen, dass das Wort, das am Anfang bei Gott war und das Gott ist, letztlich Jesus Christus ist. Also, am Anfang waren da Gott, Jesus und der Heilige Geist. Jetzt könnte ich an der Stelle natürlich ganz leicht über die Dreieinigkeit predigen. Gott schuf Himmel und Erde. Jesus war von Anfang an bei Gott, denn er ist Gott. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Wie gesagt, passt sehr gut zur Dreieinigkeit. Aber heute ist Pfingsten. Für die Dreieinigkeit, da gibt es einen anderen Sonntag, nämlich den Sonntag mit dem schönen Namen Trinitatis, der ist nächste Woche. Heute dagegen geht es um das Werk des Heiligen Geistes. Also, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das heißt also, am Anfang gab es nur Gott in seinen drei Gestalten. Es gab Gott und sonst nichts. Und damit wir das uns ein bisschen besser vorstellen können, nehme ich jetzt mal meine Flasche hier und mein Glas und gieße ein bisschen Öl in mein Glas. Ein bisschen Öl ins Glas. Denn am Anfang gab es Gott. Aber Gott hörte an diesem Punkt der Geschichte nicht auf. Obwohl er es natürlich hätte tun können. Und das mal ganz unter uns gesagt. Gewissermaßen hätte sich Gott auch eine ganze Menge Stress erspart, wenn er an diesem Punkt der Schöpfung einfach aufgehört hätte. Ich meine, er hatte ja jetzt Himmel und Erde. Klar, die Erde war wüst und leer, aber immerhin machte sie auch keine Probleme. Es gab keine Umweltverschmutzung, keine Überbevölkerung, keine Ausbeutung und keine Menschen, bei denen man immer und immer wieder aufpassen muss, dass sie sich nicht gegenseitig umbringen. Wäre für Gott ein deutlich ruhigeres Leben gewesen. Aber Gott wollte mehr. Gott wollte mehr. Er wollte nicht nur Himmel und Erde haben. Er wollte ein Gegenüber haben. Den Menschen. Uns. Und so lesen wir in 1. Mose 1, Vers 26 und 27. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Im Bilde Gottes. Denn so wollte er uns Menschen haben. In seinem Bilde. Und was sagt uns das? Ich bin davon überzeugt, dass wir daran sehen können, dass Gott uns wirklich als Gegenüber haben. Ein Gegenüber, mit dem er Gemeinschaft haben kann. Weniger Stress hätte Gott gehabt, wenn er allein geblieben wäre. Aber das wollte er nicht. Ich glaube, Gott wollte, dass zwischen ihm und uns Menschen eine echte Freundschaft besteht. Bitte jetzt nicht falsch verstehen. Natürlich steht Gott über uns. Das ist keine Frage. Weit über uns. Er ist der Schöpfer. Wir sind die Geschöpfe. Die Autoritätsverhältnisse sind hier ganz klar. Und trotzdem konnte David in Psalm 8, Vers 5 und 6 Folgendes schreiben. Er konnte schreiben, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Gott hat uns Menschen nur ein wenig niedriger gemacht, als er selbst es ist. Und er hat uns mit Ehre und Herrlichkeit ausgerüstet, weil wir für Gott etwas ganz Besonderes sind. Und schließlich ist die Bibel voll mit Hinweisen darauf, dass Gott uns Menschen wirklich liebt. Und wenn man jemanden wirklich liebt, dann ist man auch bereit, die ein oder andere Schwierigkeit in der Beziehung miteinander durchzustehen. Deshalb hat Gott den Menschen geschaffen und nicht einfach vor der Schöpfung der Menschen aufgehört. Wir lesen in den ersten Kapiteln der Bibel, wie Gott im Paradies spazieren geht, um Gemeinschaft mit Adam und Eva zu haben. Von Anfang an wünschte sich Gott eine Beziehung mit den Menschen, die er selbst erschaffen hat. Und so war Gott nicht mehr alleine. Und ich gieße jetzt mal ein bisschen Wasser mit hier in mein Glas rein. Denn Gott und Mensch sind zusammen da. Und damit kommen wir jetzt zum Stress. Den Stress, den Gott sich hätte sparen können. Denn es dauerte nicht lange, da zerstörte der Mensch diese wunderbare Beziehung, die er mit Gott hatte. Hat nicht lange gedauert. Und der Mensch verlor damit einen Großteil seiner Ehre und seiner Herrlichkeit. In 1. Mose 3, Vers 1 bis 6 lesen wir diese verhängnisvolle Begebenheit. Dort heißt es, Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon. Rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keinesfalls des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Die Menschen sündigten. Und sie sorgten damit für eine Trennung zwischen Gott und Menschen. Es geschah letztlich das, was auch in meinem Glas passiert. Und ich hoffe, ihr könnt es sehen. Denn jeder, der schon mal Salatdressing gemacht hat, der weiß, Öl und Wasser verbinden sich nicht. Das geht nicht. Das hat irgendwas mit Chemie zu tun, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Das geht einfach nicht. Kippt man Öl und Wasser zusammen, dann dauert es nicht lange und die beiden Flüssigkeiten, sie trennen sich. Das Öl setzt sich oben ab, das Wasser bleibt darunter. Und genau dasselbe geschah letztlich auch in der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Die intime Beziehung, die Gott mit den Menschen hatte, konnte nicht mehr länger aufrechtgehalten werden. Natürlich versuchten die Menschen im Laufe der Jahrtausende immer und immer wieder die Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Aber all ihre Versuche scheiterten. Das ist, als würde ich jetzt mein Glas nehmen und hier mal schön umrühren. Ich könnte rühren und rühren und rühren, aber wenn ich versuche, auf diese Art Öl und Wasser zu vermischen, brauche ich nur ein kleines bisschen zu warten. Und schon entsteht wieder diese deutliche Trennung. Das geht einfach nicht. Alle Anstrengungen, die wir Menschen unternehmen, bleiben letztlich nutzlos. Denn Öl und Wasser lassen sich nicht verbinden. Genauso wie sich die Heiligkeit Gottes nicht mit der Sünde der Menschen verbinden kann. Es blieb bei dieser Trennung zwischen Gott und den Menschen. Gott wünschte sich eine enge, eine intime Beziehung mit uns. Aber wir Menschen, wir sind für die Trennung verantwortlich. Und letztlich läuft das darauf hinaus, dass die Beziehung zwischen Gott und Mensch mehr so aussieht, wie das in 1. Mose 3, Vers 8 bis 10 steht. Da schreibt Mose: Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt und versteckte mich deshalb. Gott wollte mit Adam und Eva spazieren gehen. Aber die beiden Menschen wollten nicht. Gott rief nach Adam. Aber anstatt sich mit Gott auszusprechen, Vergebung zu bitten und neu anzufangen, wählte Adam die Flucht. Und wer in einer Beziehung davonläuft und flieht, der zerstört sie. Die Beziehung ist weg, Trennung ist da. Und wir können von uns aus nichts dafür tun, um dieses Problem zu lösen. Die einst enge Beziehung zwischen Gott und Mensch ist nicht mehr vorhanden. Und stattdessen liegt eine große Distanz zwischen Gott und uns. Der Prophet Jesaja beschreibt es in Jesaja 59, Vers 1 und 2 mit folgenden Worten. Er schreibt: Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Und seine Ohren sind nicht hart geworden, so dass er nicht hören könnte. Sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Und damit ist dann nicht mehr nur das gemeint, was Adam und Eva damals getan haben. Es sind unsere Sünden, die unsere Beziehung zu Gott zerstören. Und so kam es also zu der Trennung zwischen Gott und Mensch. Und wie gesagt, alle Bemühungen, die die Menschen angestellt haben, um irgendwie zu Gott zu kommen, sind kläglich gescheitert. Es gibt für uns Menschen nichts, was wir machen könnten, um die Trennung von Gott wieder aufzuheben. Die einzige Möglichkeit besteht darin, dass Gott die Trennung aufhebt. Durch Vergebung aus Liebe. Denn, wie gesagt, wenn man den anderen in einer Beziehung wirklich liebt, dann tut man, was immer nötig ist, um diese Beziehung zu retten und zu bewahren. Und genau das hat Gott getan. Und das ist natürlich auch ein guter Tipp für unsere irdischen Ehen und Freundschaften, dass wir alles unternehmen, um diese Beziehung zu bewahren. Das ist letztlich das, was wir in Johannes 3, Vers 16 lesen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ihr kennt das ja. Gott startete sein Rettungsprogramm. Er sandte seinen Sohn auf die Erde. Weihnachten. Jesus starb am Kreuz für unsere Schuld. Karfreitag. Und Jesus besiegte den Tod durch seine Auferstehung. Ostern. Das war Gottes Rettungsplan. Und Jesus selbst erklärte das in Lukas 19, Vers 10, indem er sagte, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Gottes Rettungsplan. Das ist der einzige Weg, wie wir unsere Schuld loswerden können. Indem wir sie Jesus abgeben und ihn für uns bezahlen lassen. Wir müssen Jesus in unser Leben hineinlassen. Jesu Blut in unser Leben hineinlassen. Ich hatte es erst gelesen. Genauso wie ich diese rote Farbe in mein Glas tropfen lasse. Damals am Kreuz, da geschah etwas ganz Besonderes. Nicht nur, dass Jesus unsere Schuld weggenommen hat. In Epheser 2, Vers 13, da lesen wir auch: Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Das heißt also, diese gewaltige Trennung zwischen Gott und uns Menschen wurde aufgehoben. Eine Beziehung ist wieder möglich. Wir sind Gott wieder nahe. Und wir können in der Bibel auch sehen, wie genau diese Beziehung aussieht. In Johannes 1, Vers 12 und 13, da heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Wer sich von Jesus retten lässt, der wird zu einem Kind Gottes. Gott, der herrliche Schöpfer, ist dann dein Vater. Es besteht dann also eine innige Vater-Kind-Beziehung. Aber wisst ihr was? Selbst das ist Gott noch nicht genug. Das ist nämlich noch nicht alles. Wie gesagt, es geht heute nicht um Weihnachten. Es geht auch nicht um Ostern, sondern es geht um Pfingsten. Aber um Pfingsten wirklich zu verstehen, müssen wir dieses Vorwissen eben haben. Gott wollte eine echte Beziehung zu uns Menschen. Wir Menschen haben es versaut und wir haben für eine Trennung gesorgt. Gott hat aus Liebe seinen Sohn gesandt, um die Trennung zu überwinden. Aber dann gibt es ja auch noch den Heiligen Geist. In Johannes 16, Vers 5 bis 7, also Johannes 16, Vers 5 bis 7, das sagte Jesus noch vor seiner Himmelfahrt. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Jesus sagt hier zu seinen Jüngern, dass sie sich über seinen Abschied freuen sollen, weil nur dann der Heilige Geist kommen würde. Den Heiligen Geist zu haben, muss also noch besser sein, als Jesus persönlich hier bei uns auf der Erde zu haben. Aber warum? Der Schlüssel dafür ist gewissermaßen in Jesu Versprechen aus Matthäus 28, Vers 20 zu sehen. Dort sagte Jesus zu seinen Jüngern, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Für die Jünger damals wäre das ja vielleicht noch möglich gewesen, dass Jesus ihr ganzes Leben bei ihnen geblieben wäre. Aber bis an das Ende der Welt, das wäre für einen Menschen, wie Jesus es auf der Erde ja war, ziemlich schwierig gewesen. Und dazu kommt, dass Jesus mittlerweile ja glücklicherweise sehr viele Jünger hat. Bei jedem Einzelnen hätte er als Mensch auch nicht sein können. Und genau an dieser Stelle kommt der Heilige Geist ins Spiel. Denn während Jesus als Mensch auf dieser Erde war, war er auch an einige Grenzen gebunden, die eben durch den menschlichen Körper vorgegeben sind. Jesus war, als er auf der Erde war, nicht allgegenwärtig. Er konnte nicht überall gleichzeitig sein. Der Heilige Geist dagegen, der kann das. In Galater 4, Vers 6 lesen wir, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, da der ruft, Abba, lieber Vater. Nochmal, weil wir Gottes Kinder sind, hat Gott den Heiligen Geist gesandt. Wohin? In unsere Herzen. Nicht in unsere Nähe, sondern in unsere Herzen. Der Heilige Geist ist also in uns. Und das ermöglicht die ultimative Beziehung. Näher als in uns geht nicht. Paulus schreibt in 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Nochmal, der Heilige Geist ist in uns. Und weil der Heilige Geist in uns ist, können wir echte Gemeinschaft mit Gott haben. Wäre Jesus auf der Erde geblieben, so wäre er nur an einem einzigen Ort gewesen. Über Zoom könnten wir ihn dann heute vielleicht sehen. Einige Leute hätten ihn persönlich sehen können. Ein paar Leute hätten wirkliche Gemeinschaft mit ihm erleben können. Aber der größte Teil der Menschheit hätte Jesus niemals gesehen. Geschweige denn eine Beziehung zu ihm haben können. Aber als Jesus zu seinem Vater in den Himmel zurückkehrte, da sandte er den Heiligen Geist. Er sandte ihn in die Herzen der Gläubigen und sorgte damit dafür, dass die Beziehung zwischen Mensch und Gott wirklich wiederhergestellt werden kann. Denn näher bei uns als in uns geht nicht. Und so dürfen wir wissen, dass wir niemals alleine sind. Aber das ist noch lange nicht alles, was der Heilige Geist macht. Denn wenn der Heilige Geist in uns ist, dann wirkt er auch in uns. Er will uns verändern, von Grund auf. Wir sehen das schon beim Pfingstfest, als der Heilige Geist in die Jünger gekommen ist. In Apostelgeschichte 2, da lesen wir, und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Der Heilige Geist kam auf die Jünger. Er erfüllte sie. Er veränderte sie komplett. Und letztlich krempelte er ihr Leben um. Vor Pfingsten waren die Jünger nichts weiter als ein ängstlicher Haufen. Sie versteckten sich vor den Römern, sie versteckten sich vor den Juden und sie versteckten sich vor ihrem Auftrag. Aber dann kam der Heilige Geist auf sie und unverzüglich fingen sie an, öffentlich zu predigen. Die Angst war weg und wir sehen, der Heilige Geist hat die Jünger völlig umgewandelt. Das passt zu 2. Timotheus 1, Vers 7, wo Paulus schreibt, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Die Angst war weg, denn der Heilige Geist war da. Liebe und Besonnenheit waren da. Der Heilige Geist wirkte in seinen Jüngern. Und der Heilige Geist ist also zunächst einmal der Grund dafür, weshalb wir niemals alleine sind. Denn durch den Heiligen Geist ist Gott selbst in uns. Er wirkt in uns. Er will uns auch verändern. Das ist es, was Paulus schließlich in Galater 5, Vers 22 und 23 schreibt. Und dort heißt es, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all das ist das Gesetz nicht. Der Heilige Geist will also nicht einfach nur da sein. Er will unser ganzes Leben durchdringen und er will es verändern. Es sind solche Eigenschaften, die sich Gott in unserem Leben wünscht. Und es ist der Heilige Geist, der für diese Eigenschaften in uns sorgt. Denn das ist das Schöne an dieser Frucht des Geistes. Es ist nichts, was wir machen müssen. Und stattdessen ist es etwas, was der Heilige Geist in uns machen will. Er will uns verändern. Er will uns durchdringen und umgestalten. Aber dadurch ist es gleichzeitig auch eine Möglichkeit für uns, zu sehen, ob Gott durch den Heiligen Geist in uns wirkt. Und im Extremfall sogar, ob wir überhaupt Gottes Kinder sind. Jesus hat in Matthäus 7, Vers 16 bis 20 gesagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte. Aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen. Und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. An der Frucht des Heiligen Geistes können wir erkennen, wie der Heilige Geist in uns wirkt. Ich meine damit nicht, dass in unserem Leben und auch bei unserem Verhalten plötzlich von einem Tag auf den anderen alles gut läuft, sobald wir zum Glauben kommen. Nein, aber es lässt sich eine Tendenz erkennen. Eine Tendenz dafür, ob der Heilige Geist in uns wirkt. Oder ob wir ihn mit unserem eigenen Verhalten immer wieder überstimmen. Nicht umsonst hat Paulus in Galater 5, Vers 19 und 20 auch dargestellt, in welche Richtung unser Leben und unser Verhalten läuft, wenn es nicht der Heilige Geist ist, der unser Leben prägt. Wir lesen da, offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. An unseren Früchten soll man uns erkennen können. An der Frucht des Geistes lässt sich erkennen, ob der Geist Gottes in uns ist und in uns wirkt. Wenn bei dir also nichts von seinem Wirken und nichts von der Frucht des Geistes zu sehen ist, dann solltest du dir aber ganz gründlich Gedanken. Und dann solltest du Gott darum bitten, dass er durch seinen Geist die Kontrolle über dein Leben übernimmt und dich so umgestaltet, wie er es sich vorstellt. Am Pfingsten feiern wir, dass Gott durch den Heiligen Geist in uns ist. Wir feiern, dass wir dadurch niemals alleine sind, sondern eine tiefe, eine innige Beziehung zu Gott haben können. So wie Gott es eigentlich schon immer für uns Menschen geplant hat. Und wir erinnern uns daran, dass wir dem Heiligen Geist auch wirklich die Kontrolle über unser Leben geben müssen. Denn durch ihn will Gott uns umgestalten und zu dem Menschen machen, den er sich schon immer gewünscht hat. Und letztlich ist Pfingsten also das Fest, an dem wir feiern, dass Gott ein Stück weit den Zustand wiederherstellen möchte, für den er den Menschen ursprünglich erschaffen hat. In Gemeinschaft mit Gott, nach Gottes Vorstellung zu leben. Und der Heilige Geist ist es, der das ermöglicht. Amen.